Sie hören was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, heute mal mit einem fröhlichen Ahoi. Die Sendung 195 von Was mit Reisen ist mal wieder eine monothematische. Passend zu den gerade zu Ende gegangenen Hamburger Cruise Days, die hunderttausende Besucher und Fachtouristiker ans Wasser zwischen Cruise Center Altona und der Hafen City locken konnten. Es geht um den jüngsten Zuwachs der TUI Mein Schiff-Flotte, die Nummer 4. Die Schiffe von TUI Cruises, Erkennungsmerkmal dunkelblauer Rumpf mit kalligraphischen Wortmarken, sind auf dem deutschen Markt seit Mitte 2009 der einzig ernstzunehmende Konkurrent, zu der dieses Segment der Mainstream-Kreuzer beherrschenden AIDA-Flotte. Wobei man zugeben muss, eigentlich sind es ja nur zwei leicht unterschiedliche Interpretationen, wie man den Massengeschmack trifft und auch Menschen auf See lockt, die sich für eine Kreuzfahrt bislang kaum interessierten. Wir erinnern uns, AIDA hat sehr provokativ 1996 angefangen als Clubschiff. Damals wurde außer dem Blick von der Reling alles konsequent verbannt, was laut ZDF Traumschiff-Illusion angeblich Wesensmerkmal eines Urlaubs auf dem Meer sein sollte. Die nonkonformistische Spaßbetonung mit fröhlichem Ferienclub-Charakter funktionierte die ersten Jahre auch perfekt, bis der eigene Erfolg die Flotte so anwachsen ließ, dass es kaum noch möglich war, Woche für Woche etliche tausend Passagiere zu finden, die auch das geeignete Publikum für eine Fun-Cruise wären. Heute punktet AIDA mit ihrem sehr eigenen, weiterentwickelten Designstil und einem unglaublichen Erfahrungsschatz, was die neue deutsche Kreuzfahrtgästegruppe im legeren Kern so mag. TUI Cruises dagegen tat gut daran, ein gutes Jahrzehnt später den Schwerpunkt anders zu justieren. Ist die Klientel zwar fast deckungsgleich, wollte Gründungs-CEO Richard Vogel vor allem die ansprechen, die beim damals noch gültigen Claim Clubschiff das Näschen rümpften. Bei TUI sollte es von Anfang an etwas hedonistischer zugehen, mit Betonung auf Lifestyle und Genuss. Die beiden ersten aufgehübschten Celebrity-Schiffe konnten von der Hardware-Seite das Versprechen zwar noch nicht ganz einlösen, da lehnte man sich bei AIDA noch sehr entspannt zurück. Aber spätestens seit der Mein Schiff 3, dem Schwesterschiff der heute im Mittelpunkt stehenden Mein Schiff 4, ist der qualitative Resortcharakter auf See so gut umgesetzt, dass die Wanderungsbewegung der Gäste nun eher von der AIDA kommt als umgekehrt. Vor allem das All-Inclusive-Konzept scheint, genau wie an Land, diese durchaus noch preissensible Klientel sehr anzusprechen. In dieser Sendung geht es weniger um die Hardware der MS4, da wäre auch nicht allzu viel Neues zu berichten, da sie zur Vorgängerin Nummer 3 bis auf eine zusätzliche Bar und Lounge nahezu identisch daherkommt. Ich habe deshalb lieber versucht, während einer Ostseereise mit den touristisch wichtigsten Verantwortungsträgern an Bord ins Gespräch zu kommen. Freuen sich also auf vergnügliche Talks mit Kapitän Kjell Holm, dem General Manager Thomas Eder, seinem Master of Ceremonies, dem Kreuzfahrtdirektor Hans Lang, dem natürlich so wichtigen Küchenchef Markus Merker und last but not least dem Herrn über die Landausflüge Marc Rettig. Es ist kein Reisebericht. Schließlich ist dies ein Podcast für die Touristikprofis, aber trotzdem eine Kreuzfahrt für die Ohren. Und schließlich, wann bekommen Sie die DNA eines Schiffs aus erster Hand schon so ausführlich erklärt von den Praktikern? Also, schön, dass Sie wieder mit mir heute mal die Leinen losmachen und akustisch mit in See stechen wollen. Alles, was Sie schon immer über die Mein Schiff 4 wissen wollten, aber bislang nicht so recht fragen konnten. Seit der Mein Schiff 1 ist Kjell Holm Kapitän bei TUI Cruises. Aber mehr, der sympathische Finne, der unnachahmlich charmant Deutsch parlieren kann, wenn er jeden Tag mit trockenem Humor über den Schiffskanal mit den Gästen spricht, identifiziert sich so sehr mit dem Produkt, dass er maßgeblich an der Neukonstruktion der Brücke als vorbildliches Muster über die Mein Schiff-Flotte hinaus beteiligt war. Positiv formuliert ist er das einzige Traumschiff-Relikt an Bord, also der genaue Gegenentwurf zu Bruder Leichtfuß Schettino und seinen mediterranen Genossen. Genau so wünschen sich Gäste ihren Kapitän, von dem sie wohl jederzeit einen Gebrauchtwagen kaufen würden. Und bei dem mancher Passagier dann doch davon träumt, beim Dinner am Kapitänstisch sitzen zu dürfen. Den gibt es aber leider nicht. Und auch keine Ansprache mit Sekt und Eistorte am Ende der Kreuzfahrt. Wunderkerzen und Eistorte kann ich Ihnen zwar auch nicht liefern, aber ein amüsantes Tischgespräch mit Kjell Holm.
Ready for takeoff. Unser Top-Thema heute.
Lieber Kjell Holm, ich muss mir diese Frage gar nicht verkneifen. Wir haben heute Nacht Windstärke bis zu 11 gehabt. Mussten Sie auch so kleine blaue Pillchen nehmen gegen Seekrankheit oder haben Sie sich schon so dran gewöhnt?
Ja, bestimmt. Bestimmt. Ja, also ich bin eigentlich nie seekrank gewesen, weil ich bin auf Wasser aufgewachsen. Ich habe Segeln gelernt, wo ich spazieren konnte und gehen konnte. Leute reden über Seekrankheit. Ich habe das gesehen, wie Leute daran unterleiden, aber ich weiß nicht, wie man sich da eigentlich fühlt.
Aber es gibt ja durchaus Kollegen von Ihnen, die, obwohl sie Kapitän sind, auch ein ganz flaues Gefühl im Magen haben, wenn die Welle von links kommt.
Habe ich auch gesehen, ja. Stimmt schon.
Gut, wir sind, wie gesagt, auf der neuen Mein Schiff 4, sozusagen die erste Bewährungsprobe, eine ziemlich raue Ostsee, was ja schon eine ganz große Besonderheit ist. Wir mussten sogar einen Hafen jetzt canceln heute Nacht, fahren weiter nach Helsinki. Ist das heute Nacht dann so eine richtig stressige Situation für Sie gewesen? Auf einmal heißt es, okay, neuer Hafen, wir müssen gucken, wie kommen wir hin? Haben wir einen Hafenliegeplatz, was ja auch nicht selbstverständlich ist?
Stressige Situation ist es wohl nicht. Also man muss eine Lösung einfach finden und nachschauen, was können wir jetzt für unsere Gäste tun. Weil diese Hafenklappe war ja jetzt geschlossen. Also auch, sagen wir mal, falls ich einen Versuch gemacht hätte, würde das nicht möglich gewesen, weil diese Hafen war geschlossen. Aber andererseits war da auch keine Möglichkeiten für uns da, überhaupt einen Versuch zu machen.
Also das aber es hätte Sie schon gejuckt, so als alter Seebär, da mache ich auch eine Kurve rein in den Hafen.
Ja, und dann geht es auch links und rechts und dann weiß man nicht, wo das endet. Aber natürlich, in solchen Situationen müssen wir anschauen, erstmal, was für Möglichkeiten gibt es. Und dann als nächstes kommt ja natürlich zu überprüfen, ob da überhaupt ein Liegeplatz gibt für uns, ob wir da hinkommen können. Und da kommt natürlich dann auch unser Büro in Hamburg dazu. Die haben alle Verbindungen und letztendlich werden ja die Entscheidungen von Hamburg getroffen. Also wir können nur sagen, was möglich von unserer Seite ist und was wir meinen von hier können. Aber dann die Entscheidung wird in Hamburg getroffen.
Nehmen wir mal das Sturmtief, was wir heute Nacht so an uns vorbei rauschen haben lassen. Würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, das war schon richtig heftig? Bloß weil wir so ein tolles neues Schiff sind auf der Mein Schiff 4, haben wir relativ wenig davon gemerkt?
Also andere Schiffe haben schon Probleme gehabt mit diesem Wetter. Aber diese Jahreszeit, so ein Tief zu haben, wie wir jetzt gehabt haben, also diese Windstärken, ist ganz, ganz ungewöhnlich hier in diesem Bereich. Und das war auch nicht vorhergesagt. Also das war eine Überraschung für uns, dass das so kräftig wäre.
Und jetzt nochmal zurückzukommen auf die Mein Schiff 4. Ist die wirklich jetzt durch die ganze neue Technik, die eingebaut wurde, eben für solche Situationen dann eben auch prädestiniert? Weil Sie können sogar die Stabilisatoren ausfahren, die unterschiedlich sich bewegen, sodass sie noch mehr abfedern können. Also hat man durch die Hardware heute einen größeren Fahrkomfort?
Definitiv hat man das. Also dieses Schiff ist ja erstmal unheimlich stabil. Viel, viel stabiler als übliche Schiffe von dieser Größe, dieser Höhe. Auf einer Probefahrt mit voller Geschwindigkeit, voller Drehung, nur 5,6 Grad übergelehnt und das ist ganz, ganz ungewöhnlich, also sehr, sehr stabil.
Das heißt, wir müssen ja für Landratten versuchen, das zu erklären. Das heißt, Sie sind mit voller Geschwindigkeit gefahren, das sind nämlich so 22, 23 Knoten, die Sie fahren können, entspricht wie viel Kilometern? Knappe 50 Stundenkilometer und dann haben Sie einen vollen U-Turn gemacht, also eine Wende sozusagen und da hat das Schiff sich nur ein bisschen zur Seite geneigt.
Das war genau richtig geschrieben, ja.
Und wie groß war die Wende dann? 5 Kilometer oder wie?
Na, eigentlich nicht. Also nur 360 Meter im Durchschnitt.
360 Meter, das heißt ungefähr so, das Schiff ist 330 Meter lang. Also das heißt eine Schiffslänge und dann waren Sie schon in einer anderen Richtung.
Ungefähr so, ja. Also das ging unheimlich schnell und das ist schon fast ein Weltrekord. Also ich habe nie früher sowas erlebt.
Das heißt, man könnte auch nicht, wenn man es wollte, dieses Schiff umkippen.
Da muss man schon was ganz Außergewöhnliches tun. Ich weiß noch nicht, was.
Ach, ich dachte, die verraten uns jetzt das Geheimnis, was sie tun müssen, den Elchtest auf See zu machen.
Ja, also diese war, wie man sagt, mit einem Wagen eine Handbremsdrehung zu machen. Das haben wir jetzt gemacht.
Oben auf dieser wunderbaren Brücke, von der man den perfekten Blick hat rundherum. Diese Brücke ist ja Ihr Baby. Sie haben diese Brücke entwickelt schon für die Mein Schiff 3 und die wird auch wahrscheinlich so in dieser Funktion auch für die nächsten Mein Schiff-Schiffe, das ist mal so ein ganz merkwürdiges Wort, dann auch so durchgeführt.
Das stimmt, ja. Das wird jetzt unsere Standard sein für die nächsten Schiffe, die kommen. Natürlich, falls Neuigkeiten in Instrumenten dazukommen, kommen kleine Änderungen dazu. Das ist ja selbstverständlich, dass wir immer die neuesten Systeme hier haben werden. Aber als Grundmodell und für die Arbeitsweise, das wir haben, wird es so bleiben.
Was ich sehe keine Karten mehr. Es gibt nicht mehr den großen Kartentisch. Es gibt nicht mehr den Sextanten, vielleicht haben Sie ihn irgendwo versteckt in einem kleinen Kistchen, so für allergrößte Notfälle. Ist das für Sie nach so vielen Jahren eine Umgewöhnung?
Ist es schon, ja. Diese Sextant haben wir noch, aber ist versteckt, wie Sie sagen. Keine Papierkarten mehr, keine Logbücher, das ist alles elektronisch. Aber eine Papierkarte redet ja nicht, das ist ja nur ein Stück Papier. Aber dann wieder diese elektronischen Seekarten, da kann man so viele verschiedene Alarmstufen einbauen, das, was dann uns hilft in unserer Navigation und so weiter, es verhindert natürlich, dass man dann zufällige Fehler macht und so weiter, weil wir kriegen nicht mehr Alarme. Ist eine große Verbesserung für Seefahrt.
Nun ist diese Brücke auch völlig anders, als man sich früher mal so eine Brücke auf einem Schiff vorgestellt hat, mit diesen großen Schiebereglern und auch noch dem, ich sage jetzt schon fast Lenkrad, Steuerrad. Ist das dann etwas merkwürdig, wenn Sie da so sitzen in Ihrem bequemen Sessel, der so richtig so ein Wohlfühlsessel ist, wo man wunderbar Fernsehen gucken könnte, und Sie haben nur so einen kleinen Joystick neben sich, und dieser kleine Joystick reicht aus, diese 125 Millionen Bruttoregistertonnen zu steuern, ganz feinnervig.
Ja, wissen Sie, es heißt ja Wohlfühlschiff, und unsere Offiziere müssen sich auch wohlfühlen.
Das heißt, es gibt also auch Service am Platz hier mit allen Möglichkeiten, die man so gerne haben möchte.
Naja, Service auf der Brücke eigentlich nicht, aber Kaffee ja. Ohne Kaffee läuft die Brücke ja nicht.
Auch ein Kaffee-Pharisäer, oder darf der nicht sein?
Na, wir haben nur eine einfache Kaffeemaschine, aber das genügt.
Wenn Sie so auf der Nox stehen mit eben Ihren ganzen Geräten, wäre es, oder andersrum gefragt, zwickt es Sie manchmal, und Sie sagen, ach, es wäre doch noch schön, wenn ich so ganz ohne Elektronik, so nach guter alter Seemannssitte, dieses Schiff steuern könnte?
Ja, wissen Sie, das tue ich, wenn ich auf Urlaub gehe und mein Segelboot führe. Dann komme ich zurück zu den Zeiten. Hier um Bord ist es toll, solche Ausrüstungen zu haben, dass wir haben. Und ich habe die Gelegenheit gehabt, in diese Entwicklung dabei zu sein, weil auf mein erstes Schiff, da gab es sogar keine Telefone, sondern nur ein Kopfhörer mit einer Pfeife dabei.
Und wenn Sie jetzt so über Bord gehen, ich meine, als Kapitän vermute ich mal, ist es natürlich praktischer, man ist auf einem Containerschiff. Die Container, die stehen da einfach rum, die beschweren sich nicht, die sind einfach da, die müssen von A nach B gebracht werden. Und jetzt laufen Sie so über Bord. Ist das ein schönes Gefühl, von allen Gästen so mit Hochachtung begrüßt zu werden und gefragt zu werden, so wie ich das jetzt hier tue, und Sie nerve dabei?
Wissen Sie, ich würde mich total langweilen, falls ich wieder zurück zu dieser Fracht gehen würde. Das war natürlich eine andere Art von Seefahrt, vielleicht ein bisschen mehr Seemannschaft und so weiter, was man hier nicht so viel von hat, weil wir fahren ganz bestimmte Strecken, kurze Strecken und so weiter. Wir können nicht viel abweichen von unseren Routen, sondern wir müssen da bleiben. Aber hier ist immer was los. Und diese langen Seestrecken alleine, ja, das kann ich gut da lassen. Also ich fühle mich wohl hier an Bord und macht Spaß, mit Menschen zu arbeiten.
Sie haben mir eben verraten, 51 Jahre fahren Sie jetzt schon zur See. Können Sie sich überhaupt vorstellen, dass es ein Leben danach gibt?
Ja, ohne weiteres. Ohne weiteres, solange man gesund bleiben kann und so weiter. Ich habe so viele Sachen noch, dass ich machen möchte. Diese sogenannte Bucketliste wird immer länger und länger und die Zeit dafür kürzer und kürzer. Irgendwann muss ich damit auch anfangen.
We gonna fly, come on, I show you somewhere you have dreamed before you. Find your way which could be sorrow. I hold you on my hand. We gonna fly, we gonna fly so high. We gonna fly.
Ausgehend vom Westerwelle Bonmot auf einem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. Und das bin ich. Müsste jetzt der Hierarchie und den Streifen am Arm entsprechend wieder der Kapitän Rede und Antwort stehen. Aber im wahren Leben auf einem Schiff mit tausenden Ferien fröhlicher Kreuzfahrtgäste ist es eher der General Manager, der spürbar für den Tagesablauf die Fäden im Hintergrund zieht bzw. ziehen lässt. Kurz, er regelt abseits von Nautik, Crew und Maschinenraum, also den Bereichen, die dann ganz besonders gut sind, wenn sie reibungslos und ohne Aufsehen einfach nur funktionieren. Die Verantwortung kann man sich am besten vor Augen führen, wenn man sich ein Urlaubsresort an Land vorstellt mit 2000 bis 5000 Gästen. Denn über diese Passagierkapazität reden wir heute und das dem Gast die Illusion vermitteln soll, gerade in einer nicht überlaufenden quasi Luxusherberge seinen Urlaub zu verbringen. Ein solches Räderwerk ist komplizierter als jede noch so raffinierte Schweizer Uhr. Und mit dem Uhrmacher auf der Mainsche 4, Thomas Eder, unterhalte ich mich jetzt.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Lieber Thomas Eder, gesetzt den Fall, Sie hätten in Ihrem Freundeskreis in Niederösterreich, in der alten Heimat, auch Landratten und die hätten keine Vorstellung davon, was Sie so beruflich machen. General Manager auf der Mein-Schiff. Das hört sich ja sprachlich schon ein bisschen spastisch an. Wie ist denn Ihre Job-Description dann?
Also ich sage das immer gerne auf der Bühne, ich mache das, was die anderen Kollegen nicht machen, die in Weiß gekleidet sind, nämlich arbeiten.
Das ist ein toller Job, den will ich auch haben.
Okay, also Spaß beiseite, ich bin zuständig für den kompletten Guest-Service-Bereich am Schiff und beinhaltet all das, was nicht Deck und Maschine ist.
Also früher kann ich mich so ganz dunkel erinnern, da hieß das doch Kreuzfahrtdirektor. Das hörte sich so richtig bombastisch auf der nach oben offenen Protzskala an, nach viel mehr Pojetten auf dem Kragen und Streifen am Ärmel.
Also ich finde den Titel jetzt Generalmanager auch nicht so schlecht.
Aber Kreuzfahrtdirektor hört sich doch Frühstücksdirektor an, immer schön rumlaufen, die Uniform spazieren tragen.
Ja, wir haben einen Kreuzfahrtdirektor hier an Bord.
Ah, der ist unter Ihnen.
Richtig, der ist unter mir. Da gibt es natürlich auch noch den Hotelmanager. Und mit diesen beiden Personen arbeite ich natürlich eng zusammen, weil die mehr oder weniger den großen Teil des Guest-Service-Bereiches am Schiff ausmachen.
Das heißt, Sie und der Kapitän sind sozusagen das Dream-Team. Solange der nicht von Ihnen verlangt, ach, lass uns doch mal ein bisschen nah an dem Strand vorbeifahren. Ich habe da noch jemanden, den ich zututen möchte.
Das kommt darauf an, mit welchem Kapitän ich fahre. Nee, wir zwei sind nicht das Dream-Team, sondern es gibt das Vierer-Dream-Team. Das ist der Kapitän, Staff-Captain, der Chief-Engineer und der Generalmanager.
Und wer ist also der am besten für die Unterhaltung sorgt?
Von den Vieren? Ich glaube, das haben alle vier gut.
Das heißt, Sie sind der immer morgens sagt, ich möchte Wasserski fahren.
Ja, zum Beispiel.
Nee, also, wir sind natürlich auf dem deutschen Schiff, da ist ja alles ganz klar geregelt und alles ganz toll, auch wenn hinten die maltesische Flagge dran flattert. Übrigens, ist das der Grund, warum wir eine so große internationale Crew hier an Bord haben, die natürlich sich wunderbar um die Gäste kümmert?
Aufgrund der Flagge, meinen Sie? Nein. Generell ist es normal, dass man auf Kreuzfahrtschiffen verschiedene Nationalitäten hat. Mittlerweile haben wir eben so eine 45 verschiedene Nationalitäten, die einen stärker vertreten, die anderen schwächer vertreten, klar. Man kann nicht mehr nur im deutschsprachigen Markt fischen, weil leider Gottes der Beruf des Gastronomen an Land ja nicht unbedingt so angesehen ist. Dementsprechend bedienen wir uns international.
Das heißt, wenn Sie so in Deutschland Recruitment Center, wie das heute so schön heißt, aufmachen, dann melden sich keine jungen Menschen aus Deutschland, die Lust haben, ich gehe mal an Bord eines Schiffes, verdiene da Geld, sehe die Welt?
Gott sei Dank doch, sie melden sich schon noch, aber natürlich nicht in der Zahl, die in der Kreuzfahrtindustrie gebraucht werden. Und das ist leider Gottes sehr schade. Denn wie Sie gerade gesagt haben, es ist wirklich, gerade für einen jungen Menschen in der Weltgeschichte umherdingeln, sage ich, dementsprechend auch noch Geld verdienen. Sie brauchen hier als Crewmitglied so gut wie gar nichts ausgeben. Sie können noch 4 bis 6 Monate nach Hause fahren, haben gespartes Geld auch noch. Also das funktioniert an Land sicher nicht so. Und habe die Welt gesehen. Also ich würde es sicher nochmal so machen, weil auch ich habe so begonnen.
Wenn man jetzt die Crew sich anschaut, die jetzt an Bord ist, die sehr freundliche Crew, die zusammengesetzte Crew aus über 40 Nationen, wenn ich das gerade richtig gehört habe. Wie ist das? Kaufen Sie die so im Packen ein, wie das oft so auf dem Fluss gemacht wird, dass man so die gesamte Crew als Paket einkauft oder bewerben die sich auch alle individuell bei Ihnen?
Nee, das gibt's nicht. Also wir kaufen nichts im Packen, sondern jedes Crewmitglied muss sich individuell bewerben. Dann laufen sie natürlich durch ein Assessment Center und dann wird entschieden, welche Crew an Bord kommt und welche nicht.
Und jetzt gibt es ja schon 4 TUI-Main-Schiffe oder so ähnlich, also grammatikalisch, also irgendwie 4 Schiffe, jedenfalls der TUI-Main-Schiff-Flotte. Ist das auch so, dass manche Crew-Members sagen, ach, ich gehe aber lieber auf die TUI-Main-Schiff 1, die finde ich viel gemütlicher, da haben wir so eine tolle Crew schon seit Jahren zusammen, da haben wir viel Spaß auch in unserer Kombüse, oder wird man dann einfach so zugeteilt zu den Schiffen?
Also wir geben unseren Crewmitgliedern schon die Möglichkeit zu sagen, nach Ende des Vertrages, wo sie gerne hin möchten. Natürlich müssen wir aber darauf schauen, dass dementsprechend die Crew verteilt wird, sprich, dass wir alle Positionen auf den Schiffen besetzen. Und dann kann es natürlich passieren, wenn man sich dementsprechend das soziales Netzwerk aufgebaut hat, auf, sage jetzt einmal, Mein Schiff 4, dass ich leider Gottes für den nächsten Vertrag auf der Mein Schiff 2 fahre.
Nun sind Sie ja einer aus diesem glücklichen Viererquartett ganz oben an der Spitze. Und da steht jetzt eine kleine Fußnote in Ihrem Vertrag. Sie dürfen Ihre Familie mitnehmen. Das ist für den Tellerwäscher wahrscheinlich nicht in seinem Vertrag drin. Wie ist das denn? Darf man hier auch an Bord so zarte Bande knüpfen?
Ja, Gott sei Dank steht bei mir das im Vertrag oder als kleiner Beifuß. Das macht die Arbeit natürlich da wesentlich einfacher, weil wir sind ja 4 bis 5 Monate teilweise unterwegs, und wenn sie die Familie nachher zu Hause haben und sie nur für 2 Monate wieder sehen, das ist sicher nicht einfach. Aber auch der normale Crewmember, wenn es die Kabine zulässt, darf er einen Antrag stellen und darf auch Crewmitglieder oder Freunde für 1 oder 2 Wochen mitnehmen.
Und es ist ja so, die Deutschen, die meisten Deutschen verbinden mit einer Schifffahrt immer noch das Traumschiff, den edlen Dampfer vom ZDF, auch wenn es jetzt ein anderer ist ab nächsten Winter. Ist bei Ihnen auch so romantisch an Bord der Mein Schiff 4? Dürften Sie auch schon mal Trauungen vornehmen? Oder besser beiwohnen? Vornehmen muss ja der Kapitän, glaube ich.
Richtig, also Gott sei Dank brauche ich keine Trauungen vollziehen. Aber ja, Kapitän vollzieht nach maltesischem Recht Trauungen. Und es gibt immer einen Hotelmanager und einen Kreuzfahrtdirektor, die die Trauzeugen mimen und durchführen. Nachdem ich vorher mal Hotelmanager war, durfte ich das auch machen und habe bestimmt so an die, oder war bei 50 Paaren der Trauzeuge.
Aber Paten, Onkel sind sie noch nicht oder so?
Nicht, dass ich jetzt wüsste.
Das sollte man normalerweise wissen. Gehen wir nochmal zurück an die lauschige Runde in Niederösterreich. Und jetzt wissen wir nicht, was der General Manager seinen Freunden empfiehlt, wenn er ihnen einen schönen Urlaub empfiehlt. Ich vermute mal, es ist eine Kreuzfahrt. Aber mit welchen Argumenten empfehlen Sie denn die TUI Mein Schiff Flotte?
Da gibt es einige zu empfehlen. Selber muss ich sagen, mache ich natürlich nicht Urlaub am Schiff. Das wäre eigenartig. Meine Kolleginnen oder Kollegen, Freunden an Land empfehle ich das schon. Das ist komplett ein Rundumangebot, was wir da anbieten. Alles inklusive Premium. Wahnsinn, der Gast kommt hoch, braucht wirklich nicht unbedingt irgendwelche Zusatzleistungen zu bezahlen, kann runtergehen, wenn er seine Reise bezahlt hat, ist so gut der Urlaub bezahlt. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, die kleinen Zuckerl zum Beispiel, dass er in die Kaffeelounge geht, dass er in ein aufpreispflichtiges Restaurant geht wie Surf und Turf, dass er zum Beispiel hochgeht in den Spa-Bereich oder dass er geführte Touren mitmacht. Das ist das kleine Zuckerl, das der Gast für sich selber je individuell entscheiden darf.
Abgesehen von der Lobhudelei, die natürlich erlaubt ist in so einem Fall. Aber worin unterscheidet sich jetzt das Mein-Schiff-Konzept von, sag mal jetzt preislich, dem fast vergleichbaren großen Erfolg in Deutschland AIDA oder jetzt MSC oder Costa? Wo ist der USP bei den Mein-Schiff-Schiffen?
Also nachdem ich ja selber einige Jahre bei AIDA war, würde ich mal vorschlagen, was unter die Rückmeldungen unserer Gäste auch, dass es einfach von Vorteil ist, dass ich an Bord komme und keine Karte bei jedem Getränk oder bei jedem Essen oder zücken muss und auch weiß, was ich generell auf der Rechnung stehen habe. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt in der heutigen Zeit.
Also Sie denken, dass das Wesentliche ist eben dieses Premium All-Inclusive oder das Premium alles inklusive, wie es ja in der deutschen Sprache auf der TUI Mein Schiff 4 heißt. Also das ist das Wesentliche, dass die Gäste sagen, das wollen wir heute, wir wollen nicht für jedes Getränk extra zahlen.
Ja, die Kosten werden einfach überschaubarer. Ich kann, wenn ich jetzt, egal auf welcher sozialen Schicht ich komme, ich kann meinen Urlaub planen, ich weiß im Vorfeld, was kostet mir dieser Urlaub und kann eben hierher fahren, ohne dass ich extra Geld ausgeben muss. Es bleibt natürlich, und es ist ja schön, jedem Gast überlassen, was er hier nutzt und ob er extra Leistungen in Anspruch nimmt.
Nun haben wir ja als Hörer vor allen Dingen die Profitouristiker. Wir unterhalten uns gerade mit Blick aufs Meer, auf der Mainsche 4 in der Ostsee. Die ist ja nur, sag mal, in Spurenelementen anders als die Mainschiff 3. Und nun hat man ja oft so gehört, das Ziel ist es eigentlich, wenn ich einen Urlaub auf dem Schiff mache, dass ich auf dem Schiff bin. Der Weg ist das Ziel. Das Schiff ist das Eigentliche, was den Urlaub ausmacht. Wie kann man das jetzt hier unterscheiden, das Vierer vom Dreier? Ist das genug, damit die Stammkunden sagen, da will ich jetzt unbedingt hin auf die Vier?
Meinen Sie jetzt das Fahrgebiet?
Ja, wahrscheinlich, ich meine das Schiff als solches. Wenn man sagt, zum Beispiel bei den Clubs ist es ja auch so, jeder neue Club, da muss ich hin, wenn ich Stammkunde von Robinson bin, einfach mal angucken, wie der neue Club ausschaut.
Okay, ich glaube, wir müssen unterscheiden von Gästen, die bewusst das Schiff wählen, wo für den Gast wichtig ist, dass er genau auf das Schiff kommt, und von Gästen, die sagen, okay, ich möchte die Fahrdestination wählen, weil ich eben dorthin möchte. Ich glaube, das ist der Unterschied.
Und ist es denn heute nicht mehr das Schiff als die Fahrdestination?
Darüber für keine Statistik, schön wäre es, toll. Jetzt wenn wir mal ein Schiff in Dienst stellen und wenn wir nachher damit fahren, ist das Schiff voll.
Aber Sie haben doch Stammgäste, ich glaube nicht allzu wenige.
Wir haben sehr viele Stammgäste, klar. Aber wenn man mit den Stammgästen spricht, dann erfährt man eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Für den einen ist es wichtiger, dass er die Destination anfährt, für den anderen ist das Schiff wichtig. Ich glaube, das Schiff ist einfach auch die moderne Rundreise. Der Gast kommt, kann einchecken, geht in seine Kabine, räumt den Koffer aus, sieht verschiedene Häfen, verschiedene Städte, Länder, und wenn er fertig ist mit der Reise, 10-Tagesreise, 7-Tagesreise, je nach Destination, packt er zusammen und fährt nach Hause.
Kann man die Zahl der Stammgäste so ein bisschen quantifizieren?
Ja, also mittlerweile, und uns gibt es ja noch nicht wirklich allzu lange, seit 2009, kann man erinnern, zu Beginn 2010 auch auf dem ersten Schiff hatten wir Stammgästetreffen, was wir jede Reise auch hier vollziehen. Wir haben angefangen mit 20, 25, 30 Stammgästen, und mittlerweile sind wir angelangt bei gewissen Touren bei 1000 Stammgästen und füllen mittlerweile das Theater. Stammgast bedeutet bei uns, dass er mindestens dreimal mit uns mitgefahren ist. Und das ist, glaube ich, in dieser kurzen Zeit schon eine wahnsinnige Leistung und zeigt auch, dass das Produkt gerne angenommen wird und der Gast wiederkommt.
Also wenn ich nur ein Wiederholer bin, dann zähle ich gar nichts bei den Stammgästen, dann gucken die so ganz spöttisch auf mich runter.
Na, also wir freuen sich auch, wir haben unterscheiden auch zwischen Stammgästen und zweimal gereisten. Also wenn Sie zweimal gereist sind, dann kriegen Sie auch einen netten Brief. Dreimal gereiste werden eingeladen zu einer Sonderveranstaltung.
Da sehen Sie, das lohnt sich. Eine Sonderveranstaltung, wo es da bei uns so viel gibt an Bord. Ich habe mir dieses Tagesprogramm heute angeguckt. Also das ist ja der totale Stress, wenn ich nur die Hälfte von dem machen will, was mich interessiert.
Das ist richtig, ist aber auch so gewollt, denn der Gast soll selbst entscheiden, was möchte er. Wir wollen nicht einfach was vorgeben, wo der Gast sagt, okay, ich kann zu jeder Veranstaltung kommen. Viele Veranstaltungen überschneiden sich auch logischerweise. Der Gast muss für sich raussuchen, für sich entscheiden, was möchte er sehen, was möchte er hören. Und das ist toll. Und das sieht man, dass sie die Gäste gut verteilen, wenn man merkt, glaube ich, nicht, dass das Schiff ausgebucht ist, und toll und genug Platz.
Eigentlich müssten Sie sich auch nur ein schönes Fahrgebiet suchen, was sonnig ist, und dann machen Sie über die elegante 8 drumherum, brauchen gar keinen anderen Hafen anfahren, ist genug Spaß an Bord.
Also bei dem einen Teil von Gästen, die wirklich nur das Schiff möchten, ja.
Gut, ja, logisch, die Reederei will ja auch, dass die Leute an Land gehen, das berühmte Onboard Revenue, da muss ja auch ein bisschen Geld in die Kasse kommen. Gibt es denn aus Sicht der Reederei so ein Top-Fahrgebiet, wo die Gäste also richtig in Massen auch an Land gehen und sich freuen, die Exkursionen, die tollen mitzumachen?
Also Massen an Land, auf alle Fälle Baltikumreise, St. Petersburg, sonst würde ich sagen, ist überall durchschnittlich die gleiche Anteilnahme an Ausflügen, wie, das kann man glaube ich nicht differenzieren. Aber Petersburg ist extrem stark, denn ich glaube, der Gast sagt, wenn ich schon mal in Petersburg bin, dann möchte ich wirklich Petersburg sehen. Und wir sind mittlerweile so weit, dass wir nicht einmal pro Gast einen Ausflug verkaufen, sondern teilweise, je nachdem, wie sie die Ausflüge ausgehen, wie sie zeitlich weggehen, wie sie zeitlich zurückkommen, 2 bis 3 Ausflüge pro Gast. Und das ist natürlich schon eine wahnsinnige Sache.
Alle wollen das Bernsteinzimmer sehen und dann wird am Schluss wenigstens ein kleiner Bernstein gekauft oder so.
Mag sein, dass sie dort einen Bernstein kaufen, aber ja, Bernsteinzimmer gehört natürlich unter anderem einer der Top-Ausflüge in Petersburg.
Nun haben wir jetzt 4 Main-Schiffe. Die 5, 6, 7 und 8 ist jetzt schon in der Pipeline, in der Planung. Teilweise wird schon der Stahl geschnitten. Selbst wenn die alte, in Anführungszeichen 1 und 2, dann zu den Briten abgeschoben wird, da reden wir immer noch von 10.000 Paxen ungefähr jede Woche, die begeistert werden müssen. Das spricht ja für einen gesunden Optimismus für das Konzept.
Also 1 und 2 werden nicht abgeschoben, sondern,
ah, natürlich nicht.
Sondern die werden verchartert an unser Tochterunternehmen quasi.
Die Briten sind auch nicht so eng da drin.
Selbstverständlich müssen wir da 10.000 Betten füllen, aber ich muss sagen, ich bin zuständig für die Organisation am Schiff, also für die Operation. Und ich glaube, dass dementsprechend gute Leute und vernünftige Leute in der Zentrale sitzen, die das sehr wohl einschätzen können, wie weit wir Schiffe füllen können.
Ja, natürlich hören die das in der Zentrale und sie kriegen ein Fleißkärtchen, weil sie alles so schön gesagt haben. Was ist Ihr Lieblingsplatz hier an Bord des Schiffes? Da, wo wir sitzen, die Champagnerbar hinten rausgucken oder wo?
Eigentlich gerade, wo Sie sitzen, das ist mein Platz.
Mit richtigem Geschwür den richtigen Platz gefunden.
Nein, ich muss sagen, das ist schon der schönste Platz hier, der Champagner-Treff. Ich sitze aber nicht hier, sondern ich stehe meistens hier, genieße ein Cappuccino oder ein Espresso Macchiato. Ist einfach ein wunderschöner Platz. Vielleicht hören Sie ja im Hintergrund das angenehme Rauschen. Ist einfach traumhaft hier, wirklich. Ja, da sieht man den Diamanten, sieht rein ins Schiff. Traumhafter Platz.
Als Wiener oder fast Wiener müssten Sie natürlich sagen, dass Sie nur Kaffee trinken und keinen Champagner. Aber das Pralinchen kommt noch dazu, oder?
Pralinchen, ja.
Und wie schaffen Sie das? Ja, ich meine, nach einer Woche ist man ja schon mindestens 4 Kilo schwerer.
Naja, man muss schon ein bisschen selber Disziplin üben. Und das ist wichtig, und ich glaube nicht nur bei mir, sondern bei allen Crewmembern, weil das Essen ist sehr gut hier. Ja klar, und wenn man natürlich dauernd essen kann, muss man dementsprechend auch viel Sport machen, um sich die Figur, die ich habe, zu behalten.
Ja, und dann muss man Urlaub machen in den Bergen.
Jein, mache ich eigentlich selten. Komme selten nach Hause. Dort, wo ich herkomme, Niederösterreich, die das kennen, wissen, Niederösterreich.
Die Berge nicht so hoch, ja.
Nee, es gibt so gut wie gar keine Berge.
Gehen Sie auf den Neusiedler sehen, sind Ihr eigener Kapitän.
Ist eine der flachesten Gegenden in Österreich generell. Ich wohne in Palma de Mallorca, direkt in Palma, in der Stadt, in der Altstadt. Ich freue mich, wenn ich nach Hause komme und dort schwimmen gehen kann.
Ja, endlich mal.
Dort bin ich mein eigener Kapitän.
Ein bisschen spöttisch und eigentlich auf dem Wortindex stehend ist die Bezeichnung Musikdampfer für die modernen Kreuzfahrtschiffe von heute. Und doch ist gerade die Musik oder besser gesagt das gesamte Entertainment heute ein wesentlicher USP bei der Auswahl einer Marke. Auch in der Breite ist das Publikum selbst im Mainstream-Bereich so viel anspruchsvoller geworden im Bedürfnis, sich unterhalten zu lassen. Am Land ist die Auswahl für abendliche Zerstreuung mittlerweile riesig. Da muss man gar nicht in einer Stadt wie Berlin leben. Mit dem jahrzehntelang gültigen Dreiklang aus Tingeltangel, Tanzkapelle und schmalzigem Conferencier lässt sich bis auf Billigheimer kein Schiffsentertainment mehr bestreiten. Master of Ceremonies für diesen Bereich ist an der Spitze der Kreuzfahrtdirektor. Er ist derjenige mit dem größten Gästekontakt. Also ein bisschen Zirkusdirektor muss auch im Blut sein. Mit dem Chef-Entertainer an Bord der Mein Schiff 4, dem Kreuzfahrtdirektor Hans Lang, konnte ich mich klangvoll unterhalten.
Reiseträume. Wenn einem so viel Schönes wird beschert.
Ja, lieber Hans Langen, es war ja wirklich ein Problem, dass wir jetzt einen Ort finden konnten, der nicht bespielt wird auf der Mainsche 4. Überall wird entweder geredet, werden tolle Vorträge gehalten, es wird getanzt, geprobt. Es wird im Klanghaus, wo wir jetzt eigentlich das Gespräch führen wollten, auch schon wieder geprobt für heute Abend. Klanghaus, damit würde ich gerne einsteigen. Das ist so sozusagen das Edelstückchen in Ihrem Entertainment-Programm. Eigentlich nur ein schlichter Raum aus, ja, Holz, sagen die meisten, was es natürlich nicht ist.
Ja, ist nicht Holz, sieht aus wie Holz, ist im Prinzip angemalter Stahl. Holz dürften wir hier nicht aus Brandschutzgründen gar nicht verbauen.
Ja. Die Umweltschützer werden es Ihnen auch danken, dass Sie nicht einen halben Wald abholzen mussten.
Ja, das kommt noch dazu, das merke ich mir, gut. Ja, ansonsten ist Klanghaus wirklich ein besonderer Ort, 200 Sitzplätze, multifunktional zu nutzen und ist ein Raum, in dem wir Klangerlebnisse möglich machen. Und zwar der unterschiedlichsten Art. Wir haben konstanten Streichquartett hier an Bord, können klassische Musik dort machen, können auch unterschiedliche Raumsituationen simulieren. Das heißt, können quasi in eine große Oper gehen, in einen kleinen Raum, in eine Kathedrale und haben dort die unterschiedlichsten, ja, Formate musikalischer Art, von Pianist über Streichquartett, über Gesangssolo, Lesungen, kleine Boulevardkomödien, Comedy. Das ist so quasi unser kleines Haus, das kleine Theater.
Wobei das gar nicht etwas ist, was man in erster Linie vermuten würde, wenn man an Entertainment, an Amüsement denkt, was auf einem Kreuzfahrtschiff normalerweise so üblich ist.
Ja, also es ist einmal der Gedanke dahinter, natürlich ein bisschen Vielfalt zu schaffen. Also wir haben hier das große Theater, was auch mit feinster Entertainment-Technik ausgestattet ist. Und haben natürlich auch, was weiß ich, eine Band, die hier aufspielt, ein Trio, das aufspielt. Und da wollte man so einen gewissen Gegenpol auch setzen. Also eben auch ruhige Veranstaltungen durchführen, wobei wir da auch laute Veranstaltungen machen können. Aber es ist ganz bewusst auch in dem ganzen Kaleidoskop, in dem bunten Strauß, den wir hier anbieten an Entertainment, eben noch eine zusätzliche Farbe, die sich auch bewusst absetzt von dem, was wir so im Theater oder auch sonst hier bieten.
Und diese Farbe, haben Sie die sich eigentlich so von ganz alleine einfallen lassen? Ist das so eine spontane Eingebung gewesen? Haben die Gäste danach geschrien, wir wollen endlich Kammermusik auf dem Schiff haben?
Nein, ich glaube, in dem Fall ist es wirklich nicht so, dass die Gäste gesagt haben, wir möchten gerne einen Konzertsaal haben. Das ist schon eine mutige Entscheidung gewesen, das zu machen. Und das ist aber wie so oft im Leben, dass wenn man muss ein bisschen mutig sein. Und das ist hier gemacht worden, es wird sehr gut angenommen. Also es geht auf, funktioniert.
Und wir müssen es eben nochmal betonen, es geht eben nicht nur um Kammerkonzerte, um das klassische Erlebnis eines kleinen, feinen Konzertsaals, der so aussieht eben wie die Mini-Mini-Philharmonie. Da gibt es auch ganz tolle Tanzkurse drin oder auch mal ein Boulevardtheater.
Genau, Boulevardtheater auf dieser Reise. Wir hatten auf der letzten Reise einen Tanzkurs. Wir können also die Bestuhlung auch komplett rausnehmen. Wir haben hier so eine kleine erhöhte Empore, die können wir auch auf Knopfdruck dann wegmachen, haben eine Leinwand, die wir runterlassen können, haben Dolby Surround im Angebot. Also es gibt insgesamt 3 Soundsysteme, die wir da verbaut haben, mit denen wir im Prinzip alles, was akustisch möglich ist, von Rock bis Klassik, können wir das alles anbieten.
Wenn man jetzt mal so etwas nachfragt, wie anspruchsvoll dürfen Sie da sein?
Ja, wir dürfen mischen. Also wir schauen, dass für jeden was dabei ist.
Brahms läuft nicht so gut.
Brahms haben wir auch schon gehabt. Wir haben auch schon Hindemith da gehabt. Den haben wir dann mal mit reingeschummelt in ein Programm, das kam auch ganz gut an. Und ja, es geht darum, eine große Vielfalt zu zeigen. Es ist natürlich so, dass wenn das Streichquartett Lieblingsmelodien des Broadways spielt, dann ist das Interesse größer, als wenn andere Formate gespielt werden. Und wir versuchen aber da, wie gesagt, eine Mischung anzubieten.
Nun sind Sie als Cruise Director natürlich nicht nur fürs Klanghaus zuständig, sondern auch für den großen Bruder, die Riesenbühne vorne im Bug des Schiffes. Ja, da soll Las Vegas hinkommen im Laufe der Jahre oder wie ist da so Ihre Planung?
Also wir haben im Moment 9 bis 10 große Theaterproduktionen. Das Theater hat 1000 Sitzplätze und hat eine, ja, Bühnentechnik, die wirklich vom Allerfeinsten ist. Wir haben natürlich, die auch deswegen vom Allerfeinsten ist, einmal weil es dadurch spektakulärer werden, die Inszenierungen, und wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, das Bühnenbild mal eben aus dem Keller zu holen oder aus dem Lager zu holen, sondern wir müssen, arbeiten da sehr stark mit LED-Content, haben natürlich auch Bühnenbildelemente und versuchen dort eine große Bandbreite anzubieten, aber bei 1000 Sitzplätzen freuen wir uns natürlich auch, wenn da 1000 Gäste sind. Manchmal spielen wir die Shows 2-mal, dann wird so eine Produktion auch von 1500, 1800 Gästen gesehen und man kann es im Prinzip einteilen in Eigenproduktionen, das sind neue Produktionen, die wir hier erstellen, in der Regel mit Musik und Gesang und Schauspiel und Artistik, Und es gibt aber auch die klassischen ja, Best-of-Gala-Formate, natürlich die Klassiker, die Schlagershow darf auf keinem Kreuzfahrtschiff, deutschen Kreuzfahrtschiff fehlen und die Musical-Gala und die Rockshow, die wir heute Abend haben. Also das ist alles, da macht es auch der Mix.
Sind Sie ja schon seit einigen Jahren dabei, also auch können das ganz gut aus der eigenen Erfahrung auch beantworten. Würden Sie sagen, die Gäste bei Kreuzfahrtschiffen, die sind auch eher so gepolt, dass sie eine klassische Theatervorstellung bevorzugen? Also gibt es eine bestimmte Uhrzeit, dann gehe ich hin, dann setze ich mich eine Dreiviertelstunde hin und lasse mich bespaßen.
Ja, ich würde sagen, also das ist zumindest bei uns die bewusste Entscheidung, dass wir diese Theatersituation beibehalten wollen. Wir wollen halt einen Raum schaffen, in dem man eine Illusion kreieren kann. Ohne dass nebenher jemand durch die Gegend läuft und es gibt auch keine Getränke hier jetzt im Theater, sondern dass wir wirklich diese 45 Minuten, die diese Produktion dauern, dass wir sagen, diese Zeit nehmen wir uns und da geht auch das Licht aus im Saal und da geht dann der Vorhang auf und dann entführen wir die Gäste 45 Minuten in eine komplett andere Welt. Und das ist unserer Meinung nach wirklich auch nur möglich, wenn wir ja das als dieser klassische Theaterform auch beibehalten.
Weil das ist ja so die Frage, die Span of Attention, sagt man, wird heute immer kürzer, die Menschen haben immer weniger Muße, sich mal wirklich mal fallen zu lassen. Sie haben es eben so halb angesprochen, einer der sympathischen Mitbewerber setzt ja auf die 20-Minuten-Show mittendrin im Schiff. Also das sind nicht so Ihre Erfahrungen, dass die Leute nicht mehr bereit wären, sich auch wirklich abends auf so einen Höhepunkt zu konzentrieren?
Nö, also das funktioniert ganz gut. Wir haben in der Regel, ist das Theater voll. Also voller als manches Theater landseitig und das dann auch an jedem Abend. Und das funktioniert gut. Also wir haben da sehr gute Erfahrungen mit.
Dann kommen wir zum dritten Teil Ihres großen Bouquets, für das Sie hier die Verantwortung tragen. Nicht nur, dass Sie die Durchsagen machen, morgens, mittags, abends und auf der Bühne. Sie müssen sich für den gesamten Entertainment und Edutainment-Bereich hier einsetzen. Wie ist das eigentlich heute so, auch so vom Trend wieder gefragt? Das Shuffleboard ist nicht tot zu kriegen, aber was für neue, sagen wir mal, zeitgemäße Dinge muss man heute einweben in so ein Tagesprogramm, damit man so ein Schiff aus dem Jahre 2015 ist?
Ja, also eine Neuerung, die wir jetzt hier auf der 4 hier eingeführt haben, auf der Mein Schiff 3 auch, auf der Mein Schiff 4 haben wir es noch einen Schritt weiter gemacht. Das ist das sogenannte, ja, das digitale Informationssystem. Das heißt, wir haben große Screens hier, Bildschirme auf Deutsch, auf dem Schiff verteilt, wo wir dann wirklich aktuell das Tagesprogramm widerspiegeln können. Der gleiche Inhalt ist dann auf den Fernsehern zu sehen, auch interaktiv. Ich kann mir das auch kostenlos aufs iPad holen oder aufs iPhone oder Android oder was für ein System man auch immer hat und kann dann eben ständig aktuell nachschauen, was passiert, kann auch buchen in Restaurants. Das ist also alles interaktiv möglich. Es ist auch möglich, direkt mit uns zu sprechen, also auch ohne iPhone. Kriegt man die Informationen?
Hier auf dieser Reise in der Ostsee ist das Publikum nicht mehr so ganz taufrisch. Da wäre so meine Frage, sind die alle so affin mit ihrem iPad und ihrem iPhone, dass die da rumtippen wie die Weltmeister?
Also hat weniger was mit dem Alter zu tun. Es ist wirklich in der Tat so, dass wir auch viele ältere Gäste haben, die einfach die Zeit nutzen, auch zu Hause. Die kommen mit ihrem iPad und mit ihrem E-Book-Reader und die sind damit vertraut, die fragen, wie es funktioniert, erklären uns auch manchmal, wie es funktioniert. Also die sind da bestens mit vertraut. Es ist der Mix. Natürlich steht hier der Urlaub im Vordergrund und das kann jeder selber entscheiden. Also viele Gäste entscheiden bewusst, dass sie nicht mit diesen elektronischen Informationssystemen arbeiten. Manche finden das gut, kombinieren das. Ich habe auch Gäste, die dann, was weiß ich, wenn sie hier im Sushi-Restaurant was gebucht haben, das dann gleich in ihren Kalender auf dem iPhone übertragen, der sie dann eine Viertelstunde vorher daran erinnert. Also die Varianten sind zahlreich.
Aber für den glutroten Sonnenuntergang zur Cocktailstunde sind Sie noch nicht verantwortlich?
Nein, also ich gebe mir da Mühe und oft klappt's.
Durch den Magen geht, dann sind Kreuzfahrtschiffe gastroenterologische Loveboats erster Güte. Nach dem Motto, genug ist nie genug, wird von morgens bis abends kulinarisch aufgefahren, bis die Kleidung kaum noch passt. Sich bei diesem Überangebot an Essen und Trinken auszuklammern, bedarf schon einer fast masochistischen Veranlagung oder eines Darmvirus. Küchenchef zu sein auf so einem großen Schiff bedeutet nicht mehr die Pfanne zu schwingen und am Pass das Servicepersonal zu tyrannisieren. Hier ist ein Manager gefragt, der die Logistik des genussvollen Sattwerdens perfekt beherrscht. Gut verköstigt ist die halbe Miete der Zufriedenheit an Bord. Bei einem All-Inclusive-Konzept vielleicht sogar zwei Drittel der Zufriedenheit. Wie er das anstellt, darüber spreche ich jetzt mit Mein Schiff 4 Chefkoch Markus Merker.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Ja, lieber Markus Merker, jetzt sitze ich vor Ihnen, Sie, der super, hyper Küchenchef an Bord der Mein Schiff 4. Und ich habe gedacht, jetzt kommt da ein, wie heißt es so schön heute, vollschlanker Mensch rein, so 150 Kilo Lebendgewicht, weil er 34.000 Speisen jeden Tag probieren muss. Und da kommt so ein rank und schlanker Mensch. Wie kann das passieren? Essen Sie nie das, was Sie kochen?
Nein, ich nehme die Stufen.
Also Sie sind immer unten ganz tief im Bauch bei Deck 1 und müssen immer auf 14 rauf und runter. Okay, das verbraucht Kalorien.
Sowieso, das ist eine prinzipiell eine einfache Maßnahme und dann natürlich die Menge und man sollte nicht überall ganz zuschlagen. Also man muss sich ja disziplinieren.
Ja, ich glaube, das funktioniert überhaupt nicht. Ich komme jetzt gerade aus der Crew-Show und darf da einen Gag verraten. Am Anfang steht immer in den Aufzügen für 14 Personen zugelassen. Nach 6 Tagen werden die heimlich ausgetauscht, die Schilder. Dann sind nur für 7 Personen zugelassen, die Aufzüge.
Am Schluss sind es für 5.
Das sind Sie schuld.
Es kommt natürlich darauf an, oder? Die Abteilungen, die was ein bisschen mehr laufen, wie zum Beispiel im Service, passen mehr rein oder die Abteilungen, was weniger laufen, weniger natürlich.
Bei den Gästen passt überhaupt niemand mehr rein. Aber bleiben wir mal beim Probieren. Also probieren Sie eigentlich all das, was da serviert wird in den 100.000 Restaurants?
Also grundsätzlich ist das nicht möglich. Wir produzieren in 24 Stunden 13.000 Sachen. Ich probiere einen Teil. Meine Super weiß auch so. Das ist aufgeteilt in Positionen und jeder probiert einen gewissen Anteil. Es wird alles zur Verkostung gebracht, ob es jetzt Salate sind, Soßen oder sonstige Sachen. Nur es teilt sich auf 20 Personen auf.
Und wenn einer sagt, mir kommt das heute nicht so richtig toll vor, dann müssen Sie sozusagen den Schiedsrichter spielen.
Genau. Dann kommt das Ganze nochmal zu mir. Dann überprüfe ich das, sage ich, so ist korrekt, so nicht. Das fehlt noch und das gehört noch dazu, so wie es die Rezepte verlangen.
Dann frage ich mich doch die Rezepte. Wie schaffen Sie es für 2500 roundabout Gäste, den richtigen Geschmack zu treffen?
Da geht es eigentlich um Erfahrungswerte. In der österreichischen Küche sind wir das ja relativ erfahren darin, ein Grundsatzwerk zu erreichen für viele verschiedene Kulturen, weil die Küche so aufgebaut ist. Wir tun uns vom Geschmack leichter. Weil in der österreichischen Küche selbst Einflüsse sind aus Italien, aus der böhmischen Küche etc. 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 Und da ist ein Mittelgeschmack da. Also bei uns sind keine Extreme zu finden, sondern dass man wirklich einen Grundbalance drinnen hat.
Und man kann das sicherlich auch sehr gut vorausahnen, was der absolute Renner ist bei den Leuten?
Tja, heutzutage ist das nicht mehr so leicht wie früher.
Früher, wenn es da Spaghetti gab, da war alle Juhu.
Genau. Heutzutage haben sie die Interessen gewandelt, je nachdem, und die Generationen sind schon verschieden. Das heißt auch grundsätzlich das Ernährungsbedürfnis, Gesundheitsbewusstsein und, das hat sich einfach geändert. Das heißt, die älteren Generationen essen natürlich noch mehr Fleisch, aber es geht natürlich dann auch zurück bei den jüngeren Generationen.
Nun haben wir ja hier bei der Ostseekreuzfahrt eher ein etwas gesetzteres Publikum, vielleicht im Mittelmeer ist es etwas jünger. Macht das einen großen Einfluss auf Ihre Küchenplanung oder sagen Sie, nö, das geht also egal, wo das Schiff unterwegs ist, wir wissen schon so relativ genau, was wir vorbereiten werden, was die Gäste essen werden?
Sagen wir mal so, ich habe mich schon vorher darauf vorbereitet. Also wir wissen ja in etwa die Gäste schon, die haben wir vorher gebucht, oder? Und da wissen wir den Altersdurchschnitt schon früher. Wer kommt, ob Familien kommen, jetzt sind zum Beispiel Familien da. Das heißt, wir haben natürlich ganz einen anderen Weinstock an Pommes frites zum Beispiel für die Kinder. Ist klar. Tomatensauce oder sonstige Sachen, Fisch für die älteren Leute, alles was ein bisschen mehr Zeit ist, weiche Sachen und, oder? Und das ändert sich dann wieder.
Haha, weiche Sachen, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe da mal Mäuschen gespielt bei Ihren Super-Trooper-Wiederholern. Alle natürlich total begeistert, aber der Kartoffelbrei, der sei nicht mehr so weich wie früher.
Ja, das ist ein heikles Thema bei den Deutschen, der Kartoffelbrei. Wissen Sie, da geht es um die Butter und die Sahne auch.
Aber Sie tun doch hoffentlich Butter rein, oder?
Endlich Butter und Sahne kommt bei uns rein.
Oh Gott, ich traue mich gar nicht mehr nach den 10 Tagen auf die Waage zu gehen. Gut, wir müssen natürlich in diesem Gespräch, wie das so üblich ist bei einem Gespräch mit einem Küchenchef eines All-Inclusive, fast Luxusschiffes, drüber reden, wie viel verbraucht wird. Was ist so Ihr Bestseller? Was müssen Sie an Bord nehmen in astronomischer Menge sozusagen?
Ungefähr für 10 Tage, sagen wir mal 700 Kilogramm Rinderfilet, 1200 Kilo Garnelen.
1200 Kilo Garnelen? Ich wusste gar nicht, dass die Deutschen so gerne Garnelen essen.
Jetzt schon.
Nur weil es umsonst ist wahrscheinlich.
Sagen wir so, es gehört im inklusive Bereich, das stimmt. Das hat vielleicht einen Grund, aber momentan im Norden essen sie sowieso mehr Fisch. Die sind zum Beispiel ungefähr 1 Tonne Lachs brauchen wir in 10 Tagen zurzeit.
Aber jetzt nochmal zurück, also die Garnelen, das fasziniert mich jetzt total. 1200 Kilo Garnelen, eine Garnele wiegt 10 Gramm oder so ungefähr, weniger als 10 Gramm. Ich meine, wie viel 100 Garnelen ist denn hier jeder Passagier? Der muss denen aus den Ohren rauskommen.
Glaube ich nicht. Dass sich das jede Reise wiederholt mit den Garnelen, das ist ja Durchschnittswert und der funktioniert, ehrlich gesagt. Also das ist einfach ein beliebtes Gericht, in die verschiedensten Variationen selbstverständlich.
Das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen der Main-Schiff-Flotte und der anderen nicht unerheblich kleinen Flotte, die mit 4 Buchstaben kreuzt. Bei denen ist der absolute Topseller die Ananas.
Das kann ruhig möglich sein. Vielleicht ist das dort eine der Top-Produkte. Bei uns jetzt eher ist die Ananas ein Zusatzprodukt, was eher mehr die Gäste nur beim Frühstück essen. Aber es ist dahingestellt, okay.
Damit haben wir auch schon die kleine Soziologie, welcher Gast auf welches Schiff passt. Gut, die 1200 Kilo Garnelen haben wir jetzt schon gehört, 700 Kilo Rinderfilet, mein Gott, ist das eine Dekadenz hier. Was ist denn so der Getränkeverbrauch?
Bei den Getränken ist das jetzt nicht mein Spezialgebiet, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich könnte nur gut raten, aber ich weiß es nicht 100%. Also alles, was mit dem Essensbereich zu tun hat, können Sie mich fragen. Getränke ist ganz wieder ein separater Bereich.
Ja, man muss ja ein bisschen Getränk haben, um das Ganze runterzuspülen. Dann fangen wir von so etwas Halbfesten an, das Ei, was ja auch sehr beliebt ist bei deutschen Gästen. Wie viele Hühnerfarmen haben Sie denn an Bord?
Tja, wie der Captain so gerne sagt, 2 Hühner und die sind natürlich glücklich, sonst würden sie nicht 4850 Eier pro Tag legen, oder?
Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gut, wir haben jetzt schon gelernt, Sie können nicht mehr alles probieren. Es gibt Mengen von wunderbarem Essen, was jeden Tag hier in Mengen auch gegessen wird, weil es ja auch immer was zu essen gibt. Haben Sie auch so den Test gemacht, so bei einer Kreuzfahrt? Also die ersten Tage, da geht der Küchenverbrauch schon in den halbroten Bereich und nach 4 Tagen liegen dann alle ermattet auf ihrer Liege und sagen, nee, bitte nicht nur noch ein Brötchen, ich schaffe nicht mehr.
Sagen wir mal so, man merkt es eher mehr bei längeren Reisen wie jetzt. Dann ist ab dem 5. Tag wird es dann weniger, 4., 5. Tag. Bei 7-Tages-Reisen eher weniger, da können sie sehr konsequent essen bis zum letzten Tag.
Und das tun die auch.
Selbstverständlich.
Ist ja alles bezahlt. Was ist denn so, wenn man das überhaupt fragen darf, einen Küchenchef, so Ihr Lieblingsrestaurant von den vielen guten, die es hier gibt?
Ehrlich gesagt, mein Büro.
Das hört sich jetzt aber nicht sehr kulinarisch jetzt an.
In meinem Büro kann ich aus allen 13 Restaurants was essen. Da lasse ich mir immer Verkostungen auch bringen und so weiter, dass ich sage, jetzt werde ich genauso aus der Crewmesse kommen, dann essen zu mir, das esse ich dann und so weiter. Und da habe ich meine Ruhe.
Aber Sie wollen mir nicht erklären, dass Sie jetzt hier als Küchenchef sich Ihr Mittag- und Abendessen aus der Crewküche bringen lassen.
Zum Teil schon, ja. Ich muss ja auch wissen, was dort unten gekocht wird.
Wenn es einen richtig guten Eintopf gibt, dann sind Sie glücklich.
Ich esse genauso mal das Gulasch unten, die Pizza lasse ich mir bringen, ich muss es wissen. Und das ist grundsätzlich das Beste, dass die Mitarbeiter auch darauf konzentrieren, wenn der Küchenchef selbst es isst.
Nun gibt es ja neben den sehr guten All-Inclusive-Restaurants, auch welche, wo man einen kleinen Aufpreis zahlt. Es gibt das Steakhouse, es gibt das japanische Restaurant, es gibt das Richards. Ist das Fine Dining auch etwas, also was die Gäste gerne machen, wo die sagen, naja, wir sind zwar schon auf einem guten Niveau, aber so ein bisschen was gönnen wir uns auch nochmal extra?
Besonders jetzt, wo wir die Nordreisen haben, haben wir natürlich etliche Gäste da, die was auch einen Exklusivbereich natürlich nutzen. Die wollen einfach das gewisse Extra noch haben in der Küche, die Spezialprodukte, die Kochweise, die eigenen Bestellungen, Individualbestellungen und Individualservice selbstverständlich.
Und was wird von den, sagen wir mal, Extra-Restaurants am liebsten genommen? Also ist auch der Trend zum japanischen Essen schon in der breiten Schicht angekommen? Oder sagt man doch lieber, nee, da habe ich das Wagyu-Rind, da habe ich die Filets im Surf and Turf, da weiß ich, da kommt was Anständiges auf den Tisch.
grundsätzlich, das Grillrestaurant hat wenig Konkurrenz. Das Hanami, ja, wenn eine jüngere Generation da ist, weil wir haben es ausgeweitet, gibt da jetzt nicht nur Sushi, es gibt auch eine heiße Küche da drinnen, damit die Konfliktpunkte bei den Bärchen geklärt werden, damit das besser ist. Aber das Grillrestaurant ist nach wie vor ungeschlagen.
Und dann gibt es wahrscheinlich eine Sache, die würden Sie vielleicht machen wollen, vermute ich mal als gebürtiger Österreicher, aber da würden selbst Sie scheitern, 2500 Menschen wunderbare Salzburger Nockerl zu servieren.
Ich will es nicht mal probieren, ehrlich gesagt. Ich habe in meiner Lehrzeit genug gemacht und die Salzburger Nockerl ist ein sehr gutes Gericht, aber es ist im Prinzip sehr aufwendig.
Das darf Sie doch nicht stören.
Sagen wir mal so, für 2500 Salzburger Nockerl doch.
Es ist sicher ein Reizthema, wie man zu den Landausflügen der Kreuzfahrtpassagiere steht. Ist das ein fröhliches und inspirierendes, kurzes Hineinschnuppern in eine Region, um zumindest einen ersten Eindruck zu bekommen? Oder reden wir hier über eine Karikatur des Reisens, bei dem die Region rund um den Hafen reduziert wird auf eine schnell abzuhakende Bädeckerliste für Fotostops? Natürlich kann nicht jeder unterwegs zum Studienreisenden mutieren und auch Urlauber, die 2 Wochen vor Ort sind, gönnen sich im Regelfall gar nicht so viel mehr Exkursionen außerhalb der Hotelanlage. Bei Schiffen, zumal wenn noch mehrere an einem Tag im Hafen liegen, ist es aber offensichtlich, dass die pure Menge an Touristen vielleicht gerade noch einige Geschäftsleute freut, aber die Bereisten ziemlich entnervt zurücklässt. Koordinator der kleinen Invasion, die auch die TUI Mein Schiff 4 erzeugt bei jedem Anlegen, ist Marc Rettig. Aber er ist nach wie vor optimistisch, dass man auch in wenigen Stunden positive Eindrücke sammeln und hinterlassen kann, bevor es wieder zurückgeht an Bord.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Lieber Marc Rettig, Sie sind sozusagen die amtlich bestallte Landratte hier an Bord der TUI Mein Schiff 4, der Mensch, der für die Landausflüge zuständig ist. Und ich dachte, Menschen machen eine Kreuzfahrt, weil sie endlich mal auf dem Wasser sein wollen und nicht an Land.
Ja, genau. Das ist unsere große Herausforderung bei der Landausflugsabteilung, dass wir die schwierige Aufgabe haben, die Gäste von diesem Wohlfühlschiff, mit dem wir ja gerne werben, runterzuholen, nämlich an Land. Und das ist unsere schwere Aufgabe. Mit was können wir sie locken, die Gäste? Ich kann mir vorstellen, dass sozusagen die ein oder andere Anwendung hier im Spa-Bereich oder der ein oder andere Cocktail dann den Gast auch gerne einmal abends vor allen Dingen vielleicht zum Verweilen einlädt und dann muss es schon ein guter Ausflug sein. Das Wetter muss passen, also das Gesamtpaket sollte ideal sein. Ich glaube, dass wir es dabei haben, aber ja, es ist ein schönes Schiff und mir würde es selber schwer fallen. Wenn man andererseits dann die Länder kennengelernt hat, so wie ich das in meinen Jahren durfte, aus der Landausflugsabteilung, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist genügend immer dabei und ich gehe immer wieder gerne vom Schiff.
Nun ist es ja auch nicht mehr als ein Schnuppern, also ein erster Eindruck, es sei denn, man ist schon häufiger da und weiß dann ganz genau, wo man hinfahren möchte. Nun haben sich ja alle Mühe gegeben, so knapp 80 Ausflüge gibt es auf dieser Fahrt in der Ostsee. Die meisten davon, habe ich mir sagen lassen, sind schon längst gebucht, bevor die ersten Gäste an Bord kommen.
Tatsächlich ist der überwiegende Teil über Internet gebucht, also ohne ging es heute gar nicht mehr. Ich bin zur See gefahren, da gab es das Buchungsportal über Internet noch nicht, da wurde das wirklich alles manuell an Bord gemacht. Dem hat man natürlich jetzt heutzutage den Vorteil, dass man über Internet sich besser schon informieren kann. Man hat eine Auswahl an Ausflügen, man kann sich einlesen, man kann sich natürlich über Internet auch generell informieren, was jetzt nicht nur unsere Landausflüge anbelangt. Und das macht es für den Gast sicher transparenter, macht es natürlich umfangreicher, was das gesamte Angebot, Sie haben es angesprochen, das sind knapp 80 Ausflüge. Da hat der Gast tatsächlich auch schon die Aufgabe, sich selbst ein bisschen mit auseinanderzusetzen, damit er das Ideale findet. Wir unterstützen ihn hier an Bord mit Ausflugspräsentationen und natürlich mit der Beratung an den Buchungsschaltern. Das gelingt auch ganz gut und da hat jeder Gast dann auch hoffentlich zum Schluss den richtigen Ausflug, den er sich ausgesucht hat.
Dann haben Sie gerade das Internet angesprochen. Also das ist ein Segen für Sie. Ich glaube, 2/3 der Ausflüge werden schon daheim gebucht. Also das Geld hat man schon mal in der Kasse. Auf der anderen Seite ist das Internet auch ein Fluch für Sie. Denn die Menschen können sich bis ins kleinste Detail über alle Häfen informieren und vielleicht sogar ganz tolle Angebote finden, die sie gar nicht bei Ihnen buchen.
Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft und in dem Fall ist Internet allerdings nicht die Konkurrenz, denn wir sind mittlerweile auch so gut aufgestellt, dass wir uns ja nicht verstecken müssen. Wir wollen ja nicht irgendetwas verkaufen, wo wir nicht dahinter stehen, sondern das Internet auch definitiv dazu nutzen, uns auch positiv darzustellen. Und da ist der Gast tatsächlich, der schon einmal diesen Ausflug oder die Reise gemacht hat, die beste Werbung. Der gibt das, sei es auf Facebook, auf HolidayCheck oder ähnliche Portale, gibt es genügend, muss man gar nicht benennen, wieder und beschreibt seine Erfahrungen. Wer das dann intensiv studiert, der wird feststellen, dass er sicherlich mit uns sehr gut fahren kann. Natürlich kann man individuell da auch an Land gehen, wenn man sich entsprechend vorbereitet, aber einmal mehr. Also wir, glaube ich, müssen uns nicht verstecken, haben die richtigen Ausflüge im Paket und dementsprechend können wir da auch sagen, das dient uns mehr, als dass es uns schadet.
Und wenn man natürlich jetzt mit einem Menschen spricht, der das Reisen als etwas ganz Wichtiges betrachtet, der vielleicht, wenn überhaupt, eine Studienreise macht, der sagt natürlich bei den Schiffsausflügen, um Gottes Willen, da kriege ich ja einen Pickel auf der Nase. Da sind da eine Armada von Bussen, die ausschwärmen und die Leute sitzen da und kriegen nur das oberflächliche Blablabla irgendwie eines Reiseleiters. Sind die Menschen so wenig anspruchsvoll oder ist das einfach so ein elitäres Denken?
Ich glaube gar nicht, dass es so wenig anspruchsvoll ist, denn den ein oder anderen Reiseleiter werden Sie wiederentdecken, sowohl auf einer Studienreise als auch bei uns bei einem klassischen Ausflug. Das kann in Korsika genauso sein wie in St. Petersburg. Gerade in St. Petersburg sind es unglaublich gut geschulte und ausgebildete Fachkräfte und gibt es verschiedene andere Städte auch, die in Stockholm, in Kopenhagen, da sind es sozusagen Städtereiseführer, da darf gar niemand anders die Führung vornehmen, der nicht auch dieses Emblem und diese Schulung sozusagen über sich ergehen hat lassen und bestanden hat. Dementsprechend sind das definitiv nicht selten Reiseleiter, die auch Studienreisen machen. Also so schlecht können die dann gar nicht sein und dementsprechend ist der Gast da auch mit zufrieden. Eine Studienreise muss es auch nicht immer sein. Bei der Kürze der Zeit, die man hat und wenn es dann plötzlich eine geschichtsträchtige, zweistündige Rundtour ist, dann weiß ich nicht, wie glücklich die Gäste wirklich wären, wenn sie mit Zahlen beladen und bestückt wieder aufs Schiff kommen und sagen, ich habe eigentlich von Stockholm so gar nicht richtig was gesehen, weil ich mich so auf die Zahlen konzentrieren musste. Die richtige Mischung macht es, dass tatsächlich in der Zeit, in der man da ist, wie Sie sagten, ein bisschen reinschnuppern kann, denn nichts mehr ist es häufig bei einer Liegezeit zwischen 8 und 18 Uhr. Da das Ideale zu finden, wird dem individuellen Gast dann vielleicht auch öfter mal schwerfallen. Dafür sind wir als Profis da. Dafür haben wir auch die Profi-Agenturen an Land, die uns das Programm zusammenstellen sollen und mit denen wir zusammenarbeiten. Und dann, um eben dem Gast zu sagen, hier, in der Kürze der Zeit hast du das und das, was dich erwartet und damit wirst du sicherlich glücklich werden.
Sind ja schon einige Zeit dabei. Ich glaube, 19 Jahre sind es jetzt her, seit Sie das erste Mal für Kreuzfahrtunternehmen tätig waren. Haben sich eigentlich die Ausflüge geändert in dieser Zeit? Hat man früher viel mehr so klassische Ausflüge gemacht, eben kommen, schauen, knipsen, gehen? Und heute will man so ganz besondere individuelle Geschichte oder bleibt das überwiegend gleich?
Gut, die Schiffe waren etwas kleiner früher, das ist das eine. Da gab es definitiv eins nicht, die Vielfalt an Ausflügen. Der Klassiker ist nach wie vor geblieben. Da hat sich bei einem Besuch vom Katharinenpalast oder beim Besuch von Rom nicht viel geändert. Definitiv dazugekommen sind die Aktivausflüge, sei es mit einem Fahrrad plötzlich einmal die Stadt zu erkunden oder aber eine Kajakfahrt zu machen, Tauchausflüge, die wir anbieten und Wandertouren, das ist dazugekommen, das war früher nicht ganz so möglich, da ist man eher auf den Klassikern stehen geblieben und dann wurde dran gefeilt, sprich die Ausflüge wurden verbessert, optimiert, es wurde versucht, so viel an wichtigen Sehenswürdigkeiten auf der einen Seite sozusagen reinzubringen, aber natürlich dann auch die Rückmeldungen, die man im Laufe der Jahre gesammelt hat, auch mit zu verarbeiten. Schwer ist sicherlich geworden, dass es immer mehr Touristen werden, immer mehr Kreuzfahrtschiffe, immer mehr Touristen generell, die die Welt bereisen und Europa mittlerweile ja auch schätzen und kennenlernen durften. Im Sommer müssen wir ehrlich sagen, da ist Europa der Spielplatz aller Kreuzfahrtschiffe, die sonst sich vielleicht irgendwo in den Wintern in der Karibik und Dubai, Asien oder ähnliches rumtreiben, die kommen alle nach Europa.
Also Städte wie Dubrovnik wissen da auch ein Liedchen von zu singen. Wenn da 7 große Schiffe liegen, dann möchte man nicht mehr in die Stadt rein. Wenn Sie aber jetzt solche tollen Ideen haben, also ich meine, Sie haben ja auch Ihre Mitarbeiter, Sie sind selbst belesen, Sie wissen, was könnte man alles Schönes tun in dieser Destination. Wie offen sind denn da die Agenturen in den Häfen? Man hört immer so, das sind so 2-3 große Agenturen pro Destination, die haben das unter sich aufgeteilt. Das sind auch die, die die Busse zur Verfügung stellen können. Sind die überhaupt offen für neue Vorschläge oder sagen die, friss oder stirb, du nimmst unsere Ausflüge oder sonst kannst du gucken, wo du bleibst?
Also das stimmt, das sind vielleicht so diese 2-3 große, die die Größenordnung von unseren Schiffen oder ähnlichen bedienen können. Da drängt dann zwar immer noch wieder mal eine neue Agentur mit rein, das sind dann die Global Player. Leicht ist es auch für die Agenturen nicht, die haben vielleicht jetzt nicht den Kampf mit 10 weiteren anderen Agenturen, aber da reicht oftmals eben auch schon eine andere Agentur und wirklich unter Druck zu geraten und da müssen sie definitiv Flexibilität zeigen, denn sonst ist der Vertrag mal im nächsten Jahr ganz schnell von jemand anderem unterzeichnet und da sollte man so viel Kreativität natürlich mit sich bringen, von der Agenturseite her, aber auch von unserer Seite mit Vorschlägen, weil natürlich wir ein gewisses Klientel auch ansprechen wollen, die, sei es jetzt mit Kochausflügen vielleicht oder aber mit Aktivausflügen bedient werden sollen und da brauchen wir die Lokalkenntnis von den örtlichen Agenturen und definitiv müssen die dann mit Kreativität und neuen Vorschlägen zur Seite stehen. Also da den Druck bekommen die dann auch schon, nicht nur von unserer Seite, sondern wiederum von der anderen Agentur vielleicht, die mit was anderem ganz schnell aus der Schublade sozusagen bedienen können.
Nun heißt es Flexibilität, haben Sie eben gerade gesagt, nicht nur auf der Landseite, auch bei Ihnen wird Flexibilität gefragt, wenn Sie bis zu 80% Ihrer Gäste an Land bringen, was bei manchen Häfen durchaus der Fall ist. Da gibt es ja unzählige Dinge, die passieren könnten, die den wunderbaren Ablauf, der bis in die letzte Minute geplant ist, furchtbar durcheinanderwirbeln.
Das stimmt in der Tat. Also darum wird das Ganze auch minutiös geplant mit den Zeiten, die im Vorfeld natürlich auch nur vage festgehalten werden können. Das ist zum Beispiel mit ein Grund, warum die Zeiten nicht vorher im Internet kommuniziert werden, weil man da die Flexibilität braucht. Und da geht es eigentlich häufig nur um 15 Minuten oftmals, nach vorne schieben, nach hinten schieben, den ganzen Ausflug vielleicht mit 400 Gästen splitten. Das heißt in dem Fall, bedeutet das für uns auf 2 unterschiedliche Abfahrtszeiten, weil das wissen wir auch, wir können physikalisch nicht 400 Gäste gleichzeitig durch die Einstiegsluke nach draußen bringen. Also muss das sozusagen von der Logistik her, wie der Provision Master seine Ladung an Bord bringt, muss ich dafür Sorge tragen, dass die Gäste in dem richtigen Zeitrahmen auf Tour gehen können, um dann auch das volle Programm zu bekommen. Und die Agentur wird dann sagen, ja, und der Bus soll auch bitte dann wieder so rechtzeitig da sein, dass er nachmittags eventuell wieder eingesetzt wird oder der Reiseleiter wird am Nachmittag gebraucht. Da heißt es tatsächlich dann, einen logistischen Plan schon im Vorfeld aufzustellen. Das treibt einem im Vorfeld schon die eine oder andere Schweißperle mal bei der Größenordnung auf die Stirn, ist aber mit einer anständigen Planung auch umsetzbar.
Ja, der Vorteil ist natürlich, wenn der Bus zu spät kommt, den Sie gechartert haben, dann bleibt das Schiff stehen. Wenn ich bei Get Your Guide oder sonst wo, ganz toll und wahrscheinlich für die Hälfte des Preises, denn Sie sind ja nicht gerade unterhalb einer Apothekenpreisliste hier an Bord, meinen Ausflug gebucht habe, dann kann ich gucken, wo ich hinbleibe.
Das ist in der Tat richtig. Also da sind sie auf der sicheren Seite. Wenn tatsächlich der Bus auf halber Strecke stehen bleibt, dann müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass es einen Ersatzbus gibt. Das ist ganz klar. Genauso eben, wenn er zu spät kommen würde und das Schiff nicht mehr erreicht und der Kapitän tatsächlich in dem Fall jetzt nicht die Reißleine, aber die Taue zieht, dann sagt er auch, okay, ich muss für das Gesamtwohl aller Gäste zunächst einmal Sorge tragen, das heißt den nächsten Hafen pünktlich erreichen. Schau du, dass du deine 40 Gäste, die jetzt im Bus sitzen, bitte gut unterbringst und das ist dem Kapitän definitiv genauso wichtig, aber er weiß dann auch mit der Unterstützung, in dem Fall der Landseite, mit einer Agentur zum Beispiel, nach einer Lösung zu suchen. Gott sei Dank mussten wir das bisher nicht. In der ersten Linie schauen wir schon immer, dass wir alle Gäste erst einmal an Bord bekommen, bevor wir die Motoren wieder anstarten und den nächsten Hafen ins Visier nehmen.
Mein Gott, was haben Sie für eine Verantwortung? Dann nur drei Streifen oben auf dem Pullover. Wie viel Millionen Umsatz machen Sie denn so mit Ihrem kleinen Team?
Naja, über Zahlen spricht man ja bekanntlich nicht.
Also nur unter uns.
Ja, genau. Und deswegen über die drei Streifen können wir sprechen. Da gibt es nämlich ja so viele. Das ist noch ein vierter. Also insofern so wenig ist es dann nicht. Und da lassen wir es bei den drei Streifen.
Mein Kollege Rolf Nöckel gehörte auch zu den kritischen Menschen, die bei Kreuzfahrt eher die Klischeeschublade im Kopf haben und bekennende Landratten bleiben wollen. Aber dann hat er beruflich bedingt doch einige Zeit an Bord verbracht und diese Seetage haben einen interessanten Wandel in seiner Einstellung erzeugt, wie man Kreuzfahrt auch sehen kann.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt.
Eine Kreuzfahrt? Nein, danke. Da gibt es doch immer nur Essen und alte Leute und Massenabfertigung. Und endlos lange Fahrten über das Meer. Ja, die Vorurteile. Natürlich muss an Bord kein Passagier Hunger leiden, aber wie viel er von den angebotenen Leckereien zu sich nimmt, ist schließlich allein seine Sache. Außerdem, bei einer Kreuzfahrt geht es doch darum, einen anderen Appetit zu stillen. Auf ferne Länder, neue Eindrücke, faszinierende Begegnungen mit der Natur und den Menschen an Land und an Bord. Echte Kreuzfahrer sind Abenteurer oder Entdecker, in jedem Alter. Sie lieben es, mit einem Schlauchboot auf Neuland zuzusteuern, und sie legen auf eine spannende Passage ganz bestimmt mehr Wert als auf das ständige Wechseln ihrer Garderobe. Masse? Aber immer. Gern erwarte ich eine Masse von neuen Eindrücken und verblüffenden Erfahrungen, mit allen fünf Sinnen. Tempo? Ach, die Faszination einer Kreuzfahrt liegt doch gerade in ihrer majestätischen Langsamkeit. Trotzdem gelangen die Reisenden zu den tollsten Orten unserer Erde. Eine Kreuzfahrt? Ja, bitte. Bye, bye. Bye, bye.
das war unser Special zum Thema TUI Mein Schiff 4. Wenn Sie mögen, sind Sie herzlich eingeladen, übrigens dieses Mal auch die Webseite des Reiseradios kurz zu besuchen, falls Sie nicht eh von dort hierher kommen. Denn da finden Sie auch noch zwei exklusiv produzierte Filme, damit das Kino im Kopf nicht so ganz auf die Ohren beschränkt sein muss. Danke, dass Sie wieder mit dabei waren. Bis zur nächsten Ausgabe von Was mit Reisen, Ihrem Profi-Podcast für Touristiker.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!